Für die, die mich schon heute Morgen gesehen haben, die anderen grüße ich ganz herzlich zum Gottesdienst hier. Es ist einfach schön zu sehen, dass Gott zu uns redet und das Alte Testament, wie es jemand mal ausgedrückt hat, ist ein Bilderbuch für Jesus, für das Neue Testament. Und mit so einem Bilderbuch haben wir es auch heute zu tun, mit einem Bild aus diesem Bilderbuch. Und darüber werden wir nachdenken. Bevor ich das tue, möchte ich noch beten. Jesus, wir kommen zu dir auch heute Abend und bitten dich, dass du uns segnest, dass du zu uns redest. Danke, dass du das immer wieder tust, dass du ja dich nicht abwendest von uns. In allen unseren Gefühlen, allen unseren Versagen, du stehst da und du wartest auf uns und du segnest uns immer wieder aufs Neue. Danke dafür. Und wir bitten dich, dass du heute Abend uns auch ganz besonders segnest, dass wir dich heute Abend erleben in deinem Wort, dass wir dich erleben, dass du persönlich zu uns redest. Und wir bitten dich, dass du uns anrührst mit deiner gnädigen Hand. Und ich danke dir, dass du das Beste für uns vorhast, dass du weißt, was wir brauchen und dass du uns auch das geben möchtest. So segne du uns jetzt. Bitte schenke du doch, dass wir dein Wort recht auslegen, aber auch recht verstehen. Amen. Ja, ich wollte mich nicht ganz wiederholen und ich habe vor, das ganze Kapitel heute Abend zu machen. Heute Morgen hatten wir gerade so 7 Verse oder sowas gemacht. Heute will ich das ganze Kapitel durchkommen. Das heißt, ich will mich auch nicht so lang auf die Einleitung konzentrieren und möchte dann gleich mit dem Kapitel 45 anfangen. Wir sind in 1. Mose 45 und es ist so ein Bild, das wir schon seit Monaten betrachten. Josef, ein Beispiel auf Jesus hin, immer wieder aufs Neue. Und es ist jetzt die Zeit, wo Josef sich den Brüdern offenbart. Eine lange Geschichte ist schon vergangen. Die Brüder sind jetzt zum zweiten Mal bei Josef. Und die Brüder waren sehr, sehr verwundert, was dort mit ihnen passierte. Dass Josef sie mit einem Festmahl zuerst aufnimmt. Ja, und dann kommt diese Geschichte, dass dann, dann nach Hause ziehen wollen, der Becher bei Benjamin im Sack gefunden wird und die dann zurückgezerrt werden in die Stadt und da jetzt vor Josef stehen und ja, die wissen nicht, was dort passiert. Sie sind total niedergeschlagen. Sie erwarten das Schlimmste. Sie stehen dort vor dem zweiten Mann aus Ägypten. Und das war ein mächtiges Reich. Es war ein starker Herrscher dort. Es war immerhin das einzige Land, das noch Essen hatte. Und das bedeutet was. Wenn man beim Hungern ist, dann ist Essen wichtig. Und hier war jemand, der das Essen da hatte, sie versorgen konnte. Vor diesem Mann stehen sie jetzt und müssen sich vor ihm verantworten. Und Judah legt eine besondere Rede hin. Und jetzt in Kapitel 45 ist es so, dass Josef auf einmal die Initiative ergreift. Und wir lesen in Vers 1, da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lass jeder Mann von mir hinausgehen. Josef steht dort vor seinen Brüdern und er kennt sie. Er kennt sie so gut, er weiß, was passiert ist. Er kennt ihre Situation. Er hat mitgehört die ganze Zeit. Die haben miteinander gesprochen und sie haben ihre Ängste ausgetauscht. Und Josef hat das alles verstanden. Er kennt sie. Er steht dort vor ihnen und sie erkennen ihn aber nicht. Er hört, wie sie ja, sich dort winden und gerade jetzt, nachdem der Becher bei Benjamin gefunden worden war, wie sie sich winden, aus dieser sehr schwierigen Situation herauszukommen. Judah sagt, ja, ich gebe mich als Bürde hin. Lass doch den Benjamin wieder zurückziehen zu meinem Vater. Die Situation ist so, dass es gibt keine Entschuldigung für sie. Und die stehen dort vor Josef. Und dann sagt Josef auf einmal zu allen Leuten, lass alle Leute verschwinden vor mir. Josef kannte sie. Bevor die ihn erkennen konnten, erkannte er sie schon lange. Und Jesus ist auch genauso. Er kennt uns. Er kennt uns schon so lange. Er kennt jedes einzelne Detail unseres Lebens. Er kennt uns ganz persönlich und ganz und gar. Er kennt jeden versteckten Winkel unseres Herzens. All das, was wir verbergen möchten, das kennt Jesus. Er kennt uns schon lange. Er kennt selbst die Zahl unserer Haare. Er kennt unsere Sünden, unsere Sorgen, unsere Zweifel. Vielleicht auch unseren Eigensinn oder das, was wir verborgen halten. Und er möchte, dass wir ihn auch kennenlernen. Genauso wie Josef. Er spielt hier nicht mit den Brüdern herum. Er möchte einfach, dass sie ihn kennenlernen. Dass sie ihn erkennen endlich einmal. Und dazu möchte er ganz alleine mit ihnen sein. Und das ist auch so, wie Jesus sehr oft mit uns ganz alleine sein möchte. Er möchte mit uns ganz persönlich reden. Ich habe es überschrieben, eine persönliche Offenbarung. Josef offenbarte seinen Brüdern ganz persönlich in der Abgeschiedenheit. Und sehr oft muss uns Jesus auch in diese Abgeschiedenheit führen, damit er sich uns offenbaren kann. Damit er einfach sich uns zeigen kann. Wir sind so irritiert von unseren Blicken. Wir sehen so viele Sachen um uns herum. Aber Jesus möchte mit uns ganz persönlich ins Gespräch kommen. Er möchte, dass wir ihn ganz persönlich kennenlernen. Und Josef sagt, lass jeder Mann von mir hinausgehen. Er schmeißt praktisch die ganzen Leute heraus, um sich seinen Brüdern zu offenbaren. Er möchte diesen ungehobelten Leuten, die dort vor ihm stehen, unrasiert, ungewaschen, wahrscheinlich schon seit Wochen nicht richtig ein Bad gehabt. Es war Dürrezeit, da gab es auch nicht so viel Wasser wahrscheinlich. Und damals, weiß ich nicht, wie oft sich die Leute gewaschen haben überhaupt. Aber die standen dort, diese ungehobelten Menschen. Und Josef sagt, mit ihnen, mit euch, möchte ich ganz alleine sein. Alle anderen sollen verschwinden aus meinem Blickwinkel. Die sollen sich aus dem Raum scheren. Ich möchte jetzt ganz persönlich mit meinen Brüdern sein. Jesus möchte ganz persönlich mit dir auch heute sein. Ich bin hier zwar der Sprecher, aber eigentlich ist es Jesus, der sagt, ich suche die Gemeinschaft mit dir. Ich möchte mit dir persönlich ins Gespräch kommen. Du als Person, du bist mir wichtig. Mit dir möchte ich Gemeinschaft haben. Mit dir ganz persönlich. Vergiss mal die anderen um dich herum. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und Jesus tritt so zu uns immer wieder und sucht diese Gemeinschaft mit uns. Wir versuchen uns so oft zu verstecken, auch in der Masse zu verstecken. Aber Jesus, er möchte immer wieder persönlich mit uns sein. Er möchte ganz persönlich mit uns reden, weil wir ihm wichtig sind als Person und nicht als eine Zahl oder ein Name unter vielen. Wir ganz persönlich. Und Josef wollte sich ganz persönlich seinen Brüdern zu erkennen geben. Und Josef steht dann dort vor seinen Brüdern ganz alleine, nachdem alle rausgegangen sind. Und dann lesen wir, und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich zu seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Er weinte laut. Er weinte so laut, dass, ich weiß nicht, wie groß dieser Palast war, in dem er stand. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ein kleiner Raum war. Vielleicht war es ein Raum so groß wie dieser hier, vielleicht sogar größer. Die Paläste waren damals ja, man schaut nur auf die Pyramiden, wie ausgiebig die gebaut wurden. Es war prunkvoll und er weinte so laut, dass die Leute es draußen hörten. War es ein Klagen über etwas? War es ein Freudenweinen? Wir lesen nicht darüber, was das für eine Art von Weinen war. Es war wahrscheinlich ein Weinen, weil das Herz geweint hat. Er wollte sich seinen Brüdern zu erkennen geben. Und er konnte es nicht einfach nur so, so kalt ihnen sagen. Sein Herz brannte. Er wollte schon so lange sich zu erkennen geben. Und schon vorher weinte sein Herz. Selbst als das erste Mal er seine Brüder trifft, dann muss er irgendwo verschwinden, um zu weinen. Er muss hart sein als Herrscher von Ägypten. Er hat eine bestimmte Härte und doch im Inneren weint er. Genauso wie Jeremias. Jeremia sagt auch, dass er weint im Herzen, weil die Leute nicht das Wort Gottes hören wollen. Er weint, weil das Volk geht ihm was an. Aber es hört einfach nicht. Ein Gericht droht zu kommen. Aber sie hören einfach nicht. Und Jeremia konnte auch nicht einfach so darüber hinweggehen. Er weinte darüber. Und hier ist Josua, der auch weint, weil ihm die Brüder was angehen. Und sein Herz ist bewegt und deswegen weint er. Und wir lesen dann, dass Josef zu denen spricht. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Auf einmal spricht Josef zu seinen Brüdern, zum ersten Mal wahrscheinlich ohne Dolmetscher. Er sagt: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Was muss das für ein Schock für die Brüder gewesen sein, das zu hören? 22 Jahre haben sie in Tod geglaubt. 22 Jahre war kein Lebenszeichen von ihm zu hören. Josef hat sich zwar gezeigt und er hat seine Brüder schon vorher gesehen, aber sie erkannten ihn nicht. Und jetzt plötzlich steht Josef vor ihnen und sagt: Ich bin Josef. Kurz davor sagte Judah, als er dort dieses Plädoyer für seinen Bruder einlegt, er sagt: Und dessen Bruder ist tot. Er spricht jetzt über Benjamin und sagt: Und dessen Bruder ist tot. Und dieser totgeglaubte Bruder steht auf einmal da vor ihm und sagt: Ich bin es, dieser Bruder. Ich bin Josef. Was muss das für ein Schock für ihn gewesen sein, das zu hören? Für die alle. 22 Jahre lang nichts gehört. Und plötzlich ist es Josef, der dort vor ihnen steht. Und wir lesen: Aber seine Brüder konnten ihn nicht antworten. So bestürzt waren sie vor ihm. Josef wollte sich ihnen schon so lange offenbaren. Und jetzt ist es der Augenblick gekommen, wo er sich offenbart. Aber sie erschrecken in dieser Offenbarung. Für sie ist das ein Schock. Sie merken auf einmal, ihre Sünde hat sie gefunden. Sie haben damals ihn einfach so billig verkauft für 30 Silberstücke oder sowas, haben sie ihn da verkloppt nach Ägypten. Er war für sie nichts wert. Sie wollten ihn zunächst einmal umbringen und dann haben sie sich halt überlegt: Naja, wir können ja noch ein Geschäft mit ihm machen, also verkaufen wir ihn, weg mit ihm. Und dieser Bruder steht jetzt auf einmal vor ihnen als der zweite Mann des Landes. Und sie dachten wahrscheinlich: Was macht er jetzt mit uns? Wir haben ihn billig verkauft. Wir haben ihn in eine Zeit der Drangsal geschoben. Eine schwere Zeit. Was macht er jetzt mit uns? Wird er noch überhaupt ein bisschen am Funken Erbarmen mit uns haben? Wir hatten es ja mit ihm nicht. Als er dort winselte in dem Loch, da in dem Brunnen, und sie dort ein Festessen oben hatten und darüber raunten oder was weiß ich, als sie da dieses Kleid da mit Blut beschmutzten, um ihn als tot darzustellen. und ja, dort ein Festessen hatten. Sie hatten wirklich kein Erbarmen mit ihm. Sie wollten ihn weghaben. Was wird der Bruder jetzt mit uns machen? Wird er Erbarmen haben? Wird er überhaupt an uns denken? Und ich denke, Jesus steht genauso vor uns, wenn er sich offenbart und sagt, ich bin Jesus. Und wahrscheinlich denken wir als erstes, wenn es Jesus ist, wenn Gott jetzt zu mir redet, wird er mit mir Erbarmen haben können, mit meinen Sünden. Und bei mir braucht das eine lange Zeit, bis ich es überwunden habe, diesen Schock. Jesus kennt mich. Jesus kennt mich vollkommen. Und er steht vor mir und sagt, ich bin Jesus. Er offenbart sich. Man denkt, kann er mir vergeben? Die Sünden, die ich begangen habe, kann er die vergeben? Ich weiß nicht, welche Sünden da in deinem Leben sind. Jesus kennt sie ja alle. Er weiß alles um dich, um deinen Verschulden gegenüber anderen Menschen, gegenüber ihm selbst. Das weiß doch Jesus. Und oft denken wir, diese Sünde, die kann nicht vergeben werden. Vielleicht hast du Leute betrogen, vielleicht hast du Leute angelogen, vielleicht hast du mit Leuten verfahren in einer niedrigen Art und Weise. Vielleicht hast du gegen Jesus gelästert, seinen Namen falsch gebraucht. Vielleicht hast du ihn mit Füßen getreten und wolltest nichts mit ihm zu tun haben. Und er steht vor dir und sagt, ich bin Jesus. Er steht da mit seinen ausgebreiteten Armen, mit den Wundmalen da und sagt, ich bin Jesus. Und du denkst, kann Vergebung für mich da sein? Die Brüder von Josef, die waren bestürzt. Die wollten und konnten es nicht richtig verstehen. Sie waren da schockiert und wahrscheinlich konnten sie kein Wort rausbringen. Wenn sie reden müssten, hätten sie wahrscheinlich gestottert. Aber wahrscheinlich konnten sie auch noch nicht einmal das. Und dann lesen wir in Vers 4, da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Josef, dieser Mann, der steht doch vor seinen Brüdern und wahrscheinlich stehen die Brüder auf der anderen Seite und sie zittern, haben Angst vor ihm. Und Josef sagt, kommt doch nahe zu mir, tritt doch näher zu mir. Ihr müsst diesen großen Abstand haben. Ihr müsst nicht da hinten stehen. Ihr müsst nicht euch verstecken wollen oder vielleicht im Erdboden versinken wollen. Kommt doch nahe zu mir, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das sind die Worte, die Jesus sagte. Kommt her zu mir. Ihr müsst nicht irgendwo stehen, ihr müsst euch nicht verstecken, ihr müsst nicht Angst haben, kommt her zu mir. Jesus lädt uns immer wieder aufs Neue ein und sagt, kommt her zu mir, ihr seid mühselig und beladen. Ja, ihr habt gesündigt, ja, ihr habt mich mit Füßen getreten, ihr habt geschrien, kreuzige ihn. Das habt ihr gemacht, nicht mit Worten, dann mit Taten. Das habt ihr gemacht. Aber kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr, die eine Last auf dem Herzen habt. Ihr, die ein schweres Los hattet. Und ihr, die ihr glaubt, euch kann nicht vergeben werden. Kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen. Ich will euch Ruhe geben. Das sagt Jesus zu den Leuten, die dort so alleine und verlassen waren. Das sagt Jesus heute zu uns, die wir auch uns oft alleine und verlassen fühlen, weil wir gerade wieder versagt haben, weil wir gerade wieder etwas getan haben und wir wissen, das ist nicht recht vor Gott. Jesus sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus sagt, tretet doch her zu mir. Und das Gute ist, sie kamen näher. Sie haben diesem Ruf gefolgt. Hast du auch schon diesem Ruf gefolgt? Bist du schon zu Jesus gekommen? Er will sich dir offenbaren. Und vielleicht war es zuerst eine schreckliche Offenbarung. Aber es soll eine Einladung für dich werden, eine einladende Offenbarung, dass du doch zu ihm kommst und ihn ganz alleine persönlich ansiehst, anschaust, aus der Nähe, so wie damals Thomas zuerst nicht glauben wollte und Jesus sagt, komm her, rühre meine Wundmale an. Komm her und schau, ich bin es. Du darfst genauso zu Jesus kommen. Er ist da und sagt, ich warte auf dich. Komm doch zu mir. Und er sagt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Jetzt kommt das Richtige raus, dass es wirklich der Josef ist, weil er war der Einzige außerhalb der Gruppe, die dort vor ihm standen, die es wussten. Wahrscheinlich haben die Brüder es nie einer anderen Person gesagt, dass sie Josef verkauft haben. Sie haben den Vater angelogen. Die haben gesagt, ein Tier hat ihn gefressen. Und mit dieser Lüge haben sie jetzt 22 Jahre lang gelebt. 22 Jahre lang ist es ihnen nachgegangen. Und nur untereinander konnten sie sagen, ey, wir haben uns an unserem Bruder doch schwer vergangen. Aber sonst konnten sie es keinem einzigen anvertrauen, weil ihr Leben war auf dieser Lüge aufgebaut. Der Vater durfte es niemals erfahren, dass sie Josef verkauft haben. Und jetzt steht dieser Josef vor ihnen und sagt, ich bin derjenige, den ihr verkauft habt. Ich bin derjenige, an dem ihr euch versündigt habt. Er steht jetzt vor ihnen und macht ihnen ganz deutlich, ja, sie haben falsch gehandelt gegen Josef. Und diese Sünde, die hat endlich einmal eine Eröffnung gefunden. Endlich einmal konnten sie frei werden von dieser Schuld, die sie auf sich geladen hatten. Sie wussten ja nichts mehr über Josef. Sie haben ihn als tot geglaubt. Und sie konnten ja mit dem Namen nur noch etwas anfangen, indem sie sagten, ja, wir haben ihn einfach verkauft und jetzt ist er weg. Er ist wahrscheinlich tot. Und jetzt steht dieser Josef vor ihnen und er sagt ihnen das ins Angesicht. Ja, ihr habt mich verkauft. Ich bin dieser Josef. Und natürlich wussten sie dann, dass sie schuldig an ihm geworden sind, aber auch, dass es wirklich der Josef ist, weil er ist die einzige Person, die das wissen konnte, dass sie ihn nach Ägypten verkauft haben. Und als er das hören, ihr habt mich verkauft, ich bin dieser Josef, dann mussten sie wirklich gedacht haben, so, jetzt ist es um uns geschehen. Dieser Mann, der jetzt auch alle Macht hat, der wird sich jetzt an uns rächen. Er kann sich an uns rächen. Und es ist wirklich so, Jesus hat alle Macht. Und er könnte sich an uns rächen. Wir haben gesündigt. Und Sünde bedeutet, der Sünde sollt ist der Tod, lesen wir in Römer. Er konnte sagen, ihr habt euch an mir versündigt und jetzt kann die Strafe auf euch kommen. Aber Jesus ist auch genauso wie das Bild von Josef hier sehen, dass er nicht so handelt. Er sagt das ihnen, er muss es ihnen sagen. Aber dann sagt er auch gleich weiter in Vers 5, und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Josef sagt, ja, ihr habt das getan, ihr habt euch gegen mich versündigt, aber macht euch jetzt keine Vorwürfe. Das ist Vergangenheit. Macht euch keine Vorwürfe. Bekümmert euch nicht darüber. Weil, und das kommt jetzt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Lande herrscht. Und das werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernte sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. 3-mal betont Josef das den Brüdern, dass nicht sie ihn dahin geschickt haben nach Ägypten, sondern dass es Gott war. 3-mal sagt er es ihnen. Ja, sie haben sich schuldig gemacht und das vermindert nicht ihre Schuld. Aber Josef hat erkannt, dass nicht sie es waren, sondern dass es Gott war. Gott hatte einen Plan gehabt und deswegen hat er es so kommen lassen. Und das hat Josef erkannt in diesen ganzen Jahren, wo er es schwer zu leiden hatte, hat er es erkannt, dass es Gottes Weg mit ihm war, diese Schwere zu ertragen, um nachher zum Herrscher zu werden in Ägypten. Es war Gottes Weg mit ihm. Er hat es erkannt. Und er sagt das den Brüdern jetzt ganz deutlich: Bekümmert euch nicht, denn Gott hat mich vor euch hierher gesandt. Bei uns im Leben geschehen auch oft Dinge, die wir nicht so einordnen können. Oft kommen Sachen auf uns drauf zu und wir denken, was passiert da mit uns? Wir verstehen das nicht. Vielleicht sind das irgendwelche Nöte, Schwierigkeiten, vielleicht auch Krankheit oder irgendwas kann kommen. Und wir denken, was passiert da? Und wir müssen es auch genauso lernen wie Josef, zu erkennen, dass diese Dinge aus Gottes Hand kommen. Dass alles, was mit uns passiert, dass es über den Schreibtisch Gottes geht. Und er hat es abgesegnet. Selbst als Hiob dieses große Leid erleiden musste, da hat Gott das Einverständnis gegeben. Und das hat Josef hier erkannt. Und das müssen wir auch immer wieder in unserem Leben so erkennen. Was mit uns passiert, wenn Leute gegen uns vorgehen. Ich weiß es nicht, was es sein kann, wenn Leute uns schlecht machen, wenn wir leiden müssen. Das ist alles über den Schreibtisch Gottes gegangen. Und er weiß es, warum es passiert. Und es ist gut, wenn wir schon früh anfangen, das so einzuschätzen und es aus Gottes Hand nehmen und uns da nicht kaputt machen lassen, uns da nicht mit unseren Gedanken kaputt grübeln. Das konnte Josef gemacht haben. Er konnte gesagt haben, warum dieses ganze Leid? Ich war doch so artig bei meinem Vater und ich habe immer das getan, was mein Vater gesagt hat. Ich bin sogar gegangen, meine Brüder zu besuchen, weil mein Vater mich geschickt hat. Ich war doch artig und so weiter. Und warum passiert das mit mir? Wir denken ja auch sehr oft, wenn Sachen passieren, ja, wo habe ich denn gesündigt? Was habe ich getan? Was habe ich Falsches getan? Das ist der falsche Blick. Wenn wir diesen Blick haben, dann werden wir nur hart innerlich. Wir fangen an, uns gegen Gott aufzumotzen und wollen das nicht mehr annehmen. Josef hat das gelernt. Es ist alles aus Gottes Hand. Und er ist es, der mich hierher geschickt hat nach Ägypten. Es war eine schwere Zeit, aber er war es, der mich hergeschickt hat. Und das war auch der einzigste Weg, den Josef haben konnte, um seinen Brüdern zu vergeben. Ich meine, es ist ja allerhand, ihn als Sklaven zu verkaufen, in den Tod zu verkaufen eigentlich, so ohne ein bisschen Reue zu fühlen. Die haben sich wirklich an ihm stark schuldig gemacht. Und das entschuldigt sie auch nicht. Aber Josefs Blickwinkel ist anders. Er sagt, Gott hat mich hierher geschickt. Und eigentlich ist es die Prophetie, die schon vor Jahrhunderten gewesen ist. Zu Abraham hat schon Gott gesagt, dass das Volk nach Ägypten kommen wird und 400 Jahre in Ägypten sein würde. Schon so lange zurück lag diese Verheißung, dass es kommen sollte. Und jetzt ist Josef da und Josef sagt, Gott hat mich vor euch hergesandt nach Ägypten. Und zwar hergesandt, um euch zu erretten, um euch noch so viel Gutes zu tun. Er hat mich hierher gesandt, damit ihr am Leben bleibt. Es sind noch 5 Jahre Hungersnot vor euch und pflügen und säen und ernten lohnt sich nicht. Es wird Dürre sein. 7 Jahre lang hat Gott gesagt, wird es Dürre sein. Die 7 fetten Jahre sind vorbei. Jetzt sind 7 Jahre lang und 2 Jahre sind erst vergangen von dieser Dürrezeit. Es sind noch 5 Jahre lang. Es lohnt sich, nichts anzubauen. Aber Gott hat mich vor euch nach Ägypten gesandt, damit ich euch erretten kann. Was für ein Blick denn Josef so hatte. Und ich hoffe, dass wir auch diesen Blick haben mit den Dingen, die mit uns geschehen. Es ist nicht einfach, nicht aufmüpfig zu werden, wenn mit uns Sachen passieren, die wir nicht verstehen, wo wir denken, was macht Gott hier mit uns? Warum müssen wir all dieses erleiden? Diese Warum-Fragen, die kommen ja immer wieder auf uns drauf zu. Immer wieder in unserem Leben stellen wir diese Fragen, warum? Aber Gott möchte diese Fragen umändern und uns sagen, ich habe einen Plan mit dir, ganz persönlich. Und ich habe einen guten Plan mit dir, auch wenn du ihn jetzt nicht verstehst, nimm es doch einfach aus meiner Hand an. Auch diese schwere Zeit, die du durchmachst, nimm sie einfach aus meiner Hand an, weil ich werde dich erheben zuletzt. Ich habe einen Plan mit dir. Dieser Plan für Josef hieß, dass er die Rettung für seine Brüder sein sollte. Der Plan Gottes mit uns ist Errettung durch Jesus Christus. Jesus ist auch der Retter, der für uns gekommen ist und für uns gestorben ist. Und als er dort im Garten rang und sagte, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Dann hat er doch gesagt, dein Wille geschehe. Ich möchte mich vollkommen in dem Willen des Vaters hingeben, weil das ist der beste Weg und der einzige Weg. Und Jesus ist für uns so der Retter geworden, weil er für unsere Schuld, für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Er ist der Retter, der wirklich erretten kann. Und Josef geht weiter in Vers 8 und er sagt, nachdem er sagte, und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, er hat mich zum Pharao, er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf. Josef sagt, jetzt ist es aber Eile geboten, ihr müsst jetzt schnell handeln. Der Vater ist alt. Der Vater lebt wahrscheinlich nicht mehr lange. Es ist Eile geboten, zieht schnell zu meinem Vater und sagt ihm, dass Rettung da ist. Es ist Eile geboten, weil der Vater schon so viele Jahre diesen Kummer hatte, mein Sohn ist tot. Schon 22 Jahre lang quält sich der Vater herum. Und das sehen wir, wie er mit Benjamin umgeht. Er sagt, nein, Benjamin zieht nicht mit euch. Sein Bruder ist schon tot. Und jetzt wollte noch meinen jüngsten Sohn auch mir rauben. Dieser Gedanke, Josef ist tot. Dieser Sohn, den er so liebte, er ist tot. 22 Jahre plagt er schon diesen alten Greis. Und Josef sagt jetzt, zieht schnell zu meinem Vater und sagt ihm, Josef lebt. Zieht schnell dahin, damit er nicht noch länger sich diesen Kummer machen muss. Und ich denke, diese frohe Botschaft, die verkündigt werden sollte dem Vater, die wird auch uns aufgetragen zu verkündigen. Jesus sagt, heilt, zieht schnell und verkündigt diese frohe Botschaft den Menschen. Es sind noch so viele Menschen um euch herum, die diese frohe Botschaft nicht kennen, die Sehnsucht haben, die Botschaft aber nicht kennen. Schnell, ihr habt die frohe Botschaft, ihr kennt die frohe Botschaft, ihr kennt Jesus. Zieht schnell und verkündigt diese frohe Botschaft. Ich habe von Ernst Modersohn so ein Beispiel gelesen. Ernst Modersohn ist einer der deutschen Prediger. Ich habe bei mir zu Hause viele Bücher, aber die meisten Autoren sind Engländer. Dies ist einmal ein Deutscher, der Anfang dieses, nicht dieses, sondern des vorigen Jahrhunderts lebte. Er war der Mitbegründer der Evangelischen Allianz Deutschland. Und er hat so ein Beispiel gebracht. Er sagte, irgendwo hat ein König eine Begnadigung für 6 Leute ausgesprochen, die hingerichtet werden sollten. Und sein Minister, er war gerade im Bett und konnte nicht schlafen. Er konnte einfach nicht einschlafen und irgendwann steht er auf, zieht seine Klamotten an und geht zu sich ins Arbeitszimmer. Und das ist gerade so ein heller Mondschein. Und so fällt sein Blick auf seinen Schreibtisch und er sieht dort diese Begnadigung für diese 6 Leute. Und es kommt ihm ein. Ja, ich habe doch das weitergegeben, aber ich habe keine Antwort bekommen, ob das auch wirklich angekommen ist. Und er macht diese Sorgen. Und dann schnell nimmt er seinen Mantel und geht raus zu seinem Ratsherrn, dem er aufgetragen hat, diese Begnadigung weiterzuleiten und fragt ihn, ich habe dir doch diese Begnadigung vom König gegeben. Hast du sie weitergeleitet? Er sagt, ja, ich habe sie meinem Sekretär gegeben, dass er sie weiterleitet. Ja, und hast du eine Antwort von ihm bekommen, dass sie auch angekommen ist? Nein. Schnell machen sich die beiden auf den Weg zu dem, zu diesem Sekretär. Und die fragen ihn, wir haben doch diese Begnadigung gegeben. Hast du sie weitergeleitet? Und er sagt, oh, die habe ich vergessen. Bei mir auf dem Pult liegt sie immer noch. Ich habe sie vergessen weiterzuleiten. Und am nächsten Morgen sollte diese Hinrichtung sein. Dann holen sie schnell einen Reiter und sagen, schnell, hin zum Gefängnis da und bring diese Begnadigung weiter. Der König hat sie begnadigt. Bringe sie weiter. Und so raste einer los. Aber das war eine weite Strecke. Am frühen Morgen wird schon die Hinrichtung vollzogen. Der eine ist schon hingerichtet, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte. Und plötzlich kommt dieser Reiter reingeritten und schreit, Gnade, Gnade. Und dann wurde der letzte noch begnadigt. Aber einfach deswegen, weil nicht früh genug diese Begnadigung weitergegeben worden ist. Und die Frage ist an uns. Wir sind gesandt worden von Jesus, das Evangelium zu verkündigen. Und er hat auch gesagt, wir sollen das schnell machen. Wir haben diese frohe Botschaft. Bringen wir sie weiter. Ist dein Leben so eingestellt, dass die Menschen um dich herum sehen, es gibt Gnade, es gibt Rettung. Wir kennen Jesus. Wir wissen, wo die Begnadigung ist, wo Gnade in Fülle ist. Aber haben wir diese Eile, die auch weiterzugeben, oder haben wir sehr viel Weile? Verweilen wir mit dieser Botschaft? Heute hörte ich von Uschi und sie sagte, ja, wenn Leute zu mir ins Büro kommen oder in mein Zimmer reinkommen, dann verhalten sie sich auf dreifache Weise. Die einen, die sehen die ganzen Bibelverse an der Wand und gucken ganz schnell weg. Die anderen, die sprechen mit mir, aber lesen in der Zeit die ganzen Bibelstellen, die da verzeichnet sind. Und wiederum andere, die sprechen gar nicht mehr mit mir. Aber was mir daraus klar wurde, sie ist ein Zeugnis, auch vielleicht nicht mit so viel mit Worten, aber in ihrem Büro ist ein ganz klares Zeugnis zu sehen. Und die Frage ist an uns, haben wir dieses Zeugnis irgendwo? Kennen die Nachbarn uns? Wissen sie, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir wissen, wo Gnade ist und dass wir es auch ihnen schon weitergegeben haben? Josef sagt, eilt, schnell, zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, zögere nicht. Und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Ich will dich dort mit Nahrung versorgen, denn es wird noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dir gehört. Diese frohe Botschaft war da. Es gibt Rettung für euch. Und die andere frohe Botschaft war auch, ihr könnt zu mir kommen. Ihr könnt nahe bei mir sein. Ich gebe euch das Beste im Land. Gosen, das war in dem Nildelta. Und da war es am besten. Da war noch immer genügend Gras da, auch wenn sie Ernte nicht mehr so viel hatten. Aber da war noch immer Gras da. Und Jesus sagt, ich gebe euch das Beste. Jesus will das Beste für uns haben. Er sagt, zieht schnell, damit mein Vater zu mir kommt und damit ihr das Beste habt. Jesus hat das Beste für uns vorbereitet. Und vor allen Dingen möchte Jesus mit uns die ganz innige, nahe Gemeinschaft haben. Er sehnt sich nach dieser Gemeinschaft und er sagt, kommt her zu mir, damit wir täglich diese Gemeinschaft haben können. Jesus hat einen Himmel für uns vorbereitet. Er hat eine Wohnung für uns im Himmel, damit wir nahe bei ihm sind, damit er sich um uns kümmern kann. Er will uns zu sich holen. Er möchte, dass wir bei ihm sind, alle Zeit. Jesus sehnt sich so sehr nach der Gemeinschaft mit dir und mit mir, dass er uns bei sich haben möchte. Haben wir es verdient? Ich nicht. Ihr vielleicht, aber ich nicht. Aber Jesus sagt, ich will die Gemeinschaft mit dir, mit euch haben. Ihr sollt ganz nahe bei mir sein. Ich will euch bei mir haben. Aber in der Zwischenzeit zieht schnell und verkündigt diese Botschaft meinem Vater. Denen, die mich nicht kennen, meinen Brüdern, die mich nicht kennen, verkündigt ihnen die Botschaft. Es war ja ein großer Haushalt, da waren 70 Leute, die nachher zu Josef gezogen sind. Und es waren nur die Brüder hier. Das heißt, es waren viele da, denen sie noch diese frohe Botschaft verkündigen konnten. Und es geht weiter, Vers 12. Und siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Er sagt, ich spreche zu euch jetzt ohne Dolmetscher. Ein Dolmetscher ist nur eine Krücke, genauso wie ein Prediger nur eine Krücke ist. Genauso wie Missionare nur eine Krücke sind. Genauso wie ein Gebetsbuch, wenn einige das benutzen, wahrscheinlich bei uns in der Gemeinde hier nicht so sehr. Das sind alles Krücken. Jesus möchte mit uns persönlich reden. Es kommt nicht darauf an, wer hier vorne steht. Und es ist oft gut, wenn man nicht viel Aufsehen um sich herum macht, um eine Person herum macht. Weil Menschen binden sich so gerne an Personen. Es geht um Jesus. Und Jesus sagt, ich möchte mit euch persönlich sprechen. Ohne Dolmetscher, ohne diese Krücken. Wir brauchen oft diese Krücken. Wir wissen, wenn wir ein Bein gebrochen haben, ich weiß, Laura noch vor kurzem auch so mit Krücken herumgelaufen, dann brauchen wir Krücken, wenn wir nicht selber gehen können. Aber es muss dahin kommen, dass wir wieder laufen können, dass wir wieder selber laufen können, ohne diese Hilfsmittel. Wir müssen vor Jesus ganz persönlich sein und er möchte, dass wir ganz persönlich seine Diener werden, dass wir nicht mehr mit Krücken da irgendwie leben müssen, sondern dass wir wirklich von Mund zu Mund mit ihm reden, dass wir diese persönliche Beziehung haben, dass wir diese stille Zeit haben, dass unsere Nahrung nicht nur vom Pastor kommt. Was passiert denn dann mit uns, wenn auf einmal der Pastor nicht mehr da ist? Es gibt Länder, wo Verfolgung ist. Es gibt Länder, wo die Pastoren verhaftet werden. Ich komme aus Russland, da war die Situation so, als ich dort war, dass es Pastoren nicht oft gab. Die wurden verhaftet. Was macht die Gemeinde dann? Ist unser Leben so standfest, dass wir auch ohne einen Pastor leben können? Kennen wir diese stille Zeiten mit Jesus, wo er persönlich mit uns redet? Kennen wir diese Zeiten, wo wir diese persönliche Gemeinschaft mit ihm haben? Die sollten wir kennen. Jesus möchte mit uns Mund zu Mund zu uns reden. Dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Darum verkündet mein Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Und bringt meinen Vater schnell hierher. Und siehe, und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Hals. Wieder weint hier Josef, diesmal am Hals von Benjamin. Später auch bei den anderen Brüdern weint Josef, als er sie umarmt. Und ich dachte da an dieses Beispiel, das Jesus vorbringt von einem verlorenen Sohn. Dieser verlorene Sohn, der sich aufmacht und sagt, ich will zurück zu meinem Vater. Er hat Tagelöhner. Und ich will mich bei ihm einfach melden und sagen, mach mich auch zu einem deiner Tagelöhner. Und dieser Sohn, der geht zurück. Und in der Ferne sieht er schon die Bäume, die ihm vertraut sind. Und dann in der Ferne wird auf einmal eine Person kommen. Und er denkt, wer ist das da, der da kommt? Graue Haare. Wer ist das, der da kommt? Kann es sein, dass es mein Vater ist? Und auf einmal ist es wirklich sein Vater, der kommt. Und er will ihm sagen, ich habe gesündigt gegen dich. Aber der Vater umarmt ihn nimmt ihn in den Arm und drückt ihn und nimmt ihn zu sich nach Hause und sagt, mein Sohn ist zurückgekehrt. Josef umarmt seine Brüder und weint und hat Freude dabei, dass sie endlich mal ihn erkennen können und dass er sich ihnen zu erkennen gibt. Der Vater, der wartet schon so lange. Und genauso wie Josef so lange schon wartete, die Gemeinschaft mit seinen Lieben zu haben. Und nun ist es soweit. Der Vater wartet so lange auf uns. Und er möchte uns umarmen. Ich weiß es nicht, ob du schon zurückgekommen bist in seinen Arm. Die meisten wahrscheinlich ja. Oder die meisten, da weiß ich, die sie gekommen sind. Aber vielleicht ist noch jemand hier, der sagt, ich bin noch immer auf verirrten Wegen. Kehre zurück zum Vater. Er wartet auf dich. Er möchte dich umarmen. Er möchte dir ein Fest vorbereiten. Dieser verlorene Sohn oder dieser eine Sohn, der das Ganze gut verpasst hat, er hatte es nicht verdient, dass für ihn ein Fest gemacht wird. Aber der Vater sagt, ich bin so gütig, ich bin so reich. Ich mache ein Fest für dich und das Beste gebe ich dir. Und Jesus steht vor uns und sagt, ich gebe dir das Beste. Komm zu mir in das Land Gosen, komm zurück. Ich will dich umarmen, ich will alle meine Liebe auf dich ausgießen. Das Beste mache ich für dich. Und als Josef sich so den Brüdern offenbarte, dann hörte es der Pharao. Es ist dem Pharao nicht verborgen geblieben, dass auf einmal Josefs Brüder da sind. Vorher hat sich wahrscheinlich der Pharao er hat gar nichts gewusst von diesen Hebräern, die da gekommen sind. Es ist an ihm vorbeigegangen. Aber jetzt, wo Josef sich seinen Brüdern offenbart hat, hat der Pharao das gehört. Und er sagt, ey, schön, dass deine Brüder gekommen sind. Ich will dir helfen. Und wir lesen dann, dass der Pharao sprach zu Josef, sage deinen Brüdern, tut das, beladet eure Tiere und macht euch auf den Weg, zieht in das Land Kanaan und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. So will ich euch das Beste des Landes des Ägypten geben und ihr sollt das Fett des Landes essen. Und du, sagt er zu Josef, und du ordne dies an, ihr sollt so handeln, nehmt euch Wagen mit aus dem Land Ägypten für eure Kinder und die Frauen und bringt euren Vater mit und kommt. Und euer Hausrat darf euch nicht reuen, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören. Plötzlich ist auch der Pharao mit inbegriffen in das Alle. Und wir waren unbedeutend, aber Jesus, er steht vor seinem Vater und sagt, diese Leute, die bedeuten mir viel. Und der Vater sieht das, der himmlische Vater sieht das und gießt seine ganze Liebe auch aus auf uns, weil Jesus uns liebt. Weil Jesus sagt, ich bin für diese Menschen gestorben. Ich habe mein Blut für sie gegeben. Und wir werden angenommen als Kinder Gottes. Als Brüder Jesu werden wir von Gott geachtet, von dem himmlischen Vater. Und wie der Pharao sagt, nehmt das Beste. Nehmt diese Wagen, beladet sie voll und nehmt sie dann mit euch. Und kommt so schnell wie ihr könnt zu mir. So ist auch unser Vater im Himmel so besorgt um uns, dass er das Beste uns geben möchte. Und zuletzt, ich springe ein wenig und komme dann auf den Vers 25 und lese bis zum Ende. So reisten sie von Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm und sprachen, Josef lebt noch und ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Ich kann mir vorstellen, als sie jetzt auf dem Weg zurück sind in das Land Kanaan, ich weiß nicht, ob sie mit einer großen Freude dahin gezogen sind. Sie wussten, ihr Bruder lebt, aber sind zurückgezogen. Wahrscheinlich haben sie gedacht, Jetzt müssen wir unserem Vater auch beichten. Wir haben ihn mit einer Lüge 22 Jahre lang leben lassen. Und wir müssen ihm beichten, dass wir seinen Lieblingssohn für billiges Geld verschachert haben. Wahrscheinlich waren sie auf einer Seite froh, diese ganze Waage mit sich zu haben, aber auf dem Weg zurück dachten sie, wir müssen jetzt das unserem Vater bekennen. Wir müssen es unserem Vater das auch sagen, was passiert ist. Und das fällt nicht leicht. Ich weiß nicht, was bei dir in der Vergangenheit so gewesen ist. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Sachen, die du in deinem Leben bereinigen musst. Vielleicht gibt es ein paar Sachen, die du auch noch bekennen musst. Genauso wie die Brüder Josefs sie bekennen mussten. Ich weiß, dass nachdem ich Christ geworden bin, einige Jahre später, ich dann irgendwann zurück, ich war eine Zeit lang in Celle und war dort in einer Förderschule, am Internat. Und dort habe ich angefangen zu klauen in einem Laden. Es war zwar nicht so sehr viel, aber dennoch habe ich angefangen. Und dann bin ich ein paar Jahre später zurückgefahren in diesen Laden und habe gesagt, hier, dieses Geld gebe ich euch. Ich habe euch vor ein paar Jahren bestohlen hier in diesem Laden und ich möchte es einfach gut machen. Ich möchte einfach das ausgleichen, was ich hier gestohlen habe. Vielleicht gibt es auch bei einigen anderen Sachen, wo sie noch sagen, ja, wir haben Jesus erkannt. Er hat sich uns geoffenbart und wir haben ihn gesehen. Aber da gibt es noch dieses und das andere, was wir noch gut machen müssen. Und ich möchte euch ermutigen, das zu machen, reinen Tisch zu machen mit den ganzen Sachen der Vergangenheit. Das mussten die Brüder Josefs auch machen. Und vielleicht müssen wir auch das machen. Und dann kommen sie zurück zu ihrem Vater und sagen, Josef lebt. Und der Vater sagt, ey, ihr spinnt. Ich glaube euch kein Wort. 22 Jahre lang habe ich geglaubt, Josef ist tot. Und jetzt sagt er, Josef lebt. Wie kann das zugehen? Und dann lesen wir Vers 27. Da sagten sie ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hat. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters lebendig. Und Israel sprach, für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Er wollte zunächst nicht glauben, dass Josef noch lebt. Aber dann lesen wir, als er die Wagen sah, da glaubte er. Oft, wenn wir von Christus sprechen zu Menschen, dann sagen sie, wir glauben dir nicht. Das können wir nicht verstehen, das können wir nicht so begreifen. Aber wenn sie unser Leben sehen, das, was Josef den Brüdern mitgegeben hat, als er das gesehen hat, da glaubte er ihnen. Wenn die Leute das sehen in uns, was Jesus in uns getan hat, dann werden sie auch glauben. Unser Leben wird glaubwürdig, wenn wir es auch leben in einer christlichen Art und Weise. Wenn wir reden, Leute reden viel, die Politiker reden die ganze Zeit, den ganzen Tag hindurch. Und das meiste sind Lügen oder irgendwelche verdrehte Sachen. Und wer glaubt ihnen schon? Wer glaubt schon den Versprechen der Politiker? Wenn es die nächste Wahl gibt und diese ganzen Politiker ausziehen, ich zumindest glaube ihnen kein Wort. Weil ich weiß, die sagen viel, aber tun wenig. Bei uns soll es anders sein. Das, was Jesus uns mitgibt, das soll ein Zeugnis sein. Und was gibt uns Jesus mit? Und ich werde damit auch endigen. Galater 5, 22. Und da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Was Jesus uns mitgibt, ist sein Geist und auch die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn wir diese Früchte in uns haben, wenn wir so leben, werden die Leute dir, werden die Leute mir glauben. Die werden verstehen, ja, Jesus lebt. Ja, es gibt ein Heim, wo wir hinkehren können. Und dort können wir uns dann wohlfühlen. Das wünsche ich mir für mein Leben und auch für euer Leben. Ich bete jetzt mit uns zusammen. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass du uns so liebst. Viel mehr als Josef seine Brüder lieben konnte, hast du uns eh und je geliebt. Danke, dass du auch heute uns das wieder deutlich gemacht hast durch diese Offenbarung, die Josef seinen Brüdern gibt. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns gerade auch beim Nachdenken dieser Wahrheiten, dass du uns da segnest und dass du uns auch in dieser Woche gebrauchst, dass du zu uns auch weiter in dieser Woche reden kannst und dass vor allen Dingen wir es auch leben können, Jesus. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass wir es nicht nur hören, sondern dass wir es auch tun. Und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Herr, du siehst, dass wir so schwach sind und dass wir so oft versagen in unserem Zeugnis, dass wir so oft versagen in dem, dass wir ja, die Mitmenschen nicht so lieben, wie du sie liebst. Vergib du uns und hilf du uns, dass wir wirklich unser Leben so einrichten, dass wir ein lebendiges Zeugnis von dir sind, Jesus. Wir bitten dich von ganzem Herzen darum. Danke, dass wir in dieser Woche so mit dir gehen dürfen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.